Man kennt die Bilder. Da schiebt jemand seinen Kinderwagen, anstatt seinem Kind anzulächeln, schaut man aufs Handy. Man sitzt im Restaurant und die Kinder werden vom iPad geparkt, damit sie da bloß irgendeine Folge von Peppa Pig oder einer anderen Comicserie gucken können, damit die Eltern bloß in Ruhe essen können. Und das sind doch Strukturen, da kann doch keiner noch sagen, das ist normal und das ist gut.
Mama, bitte, ich will mir die Belohnung abholen. Bitte, bitte, bitte.
Ich spiele Minecraft.
Und Brawl Stars.
Brawl Stars. Calm down, everyone. Clash of Clans. Hill Climb Racing 1, Hill Climb Racing 2. Subway Surfers, gibt's auch noch?
Ich spiele Brawl Stars, Shark und Antonip.
Ich bin 11 Jahre alt.
Mein Name ist Oskar und ich bin 8 Jahre.
Man versucht die Kinder im Straßenverkehr zu schützen, weil man selber weiß, wie gefährlich ein schnell fahrendes Auto ist. Man versucht Kinder zu schützen vor schlechter Ernährung. Es gibt Eltern, die lassen ihre Kinder nicht mal im Sand oder im Dreck spielen aus Angst, das Kind könnte krank werden. Also wir sind ja eine hyperempfindliche Gesellschaft. Da, wo es notwendig wäre zu schützen, nämlich in den sozialen Netzwerken, haben wir nur marginale Kenntnis, wir haben marginales Interesse. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, was ist da los. Es interessiert uns nicht und wir glauben immer noch, diese Welt können wir ausschalten, indem wir das Handy ausmachen.
Ein Brawler ist ein Spielcharakter.
Es gibt Frank, Sandy, Amber, Crow und noch weitere.
Ich spiele jetzt mit dem Brawler namens Fang. Und der hat den Seltenheitsgrad mythisch. Aber da drüben ist noch ein legendärer Brawler, der 7 Powerwürfel hat. Namens Spike.
Und wir müssen uns vorwerfen, und das ist unsere Generation, ich bin Baujahr 80, vielleicht auch noch die Generation etwas davor, dass wir genau nichts getan haben, 20 Jahre lang, um diese Entwicklung im Netz zu begleiten, zu flankieren, zu möglicherweise regulieren, zu sanktionieren, sondern es haben einfach laufen lassen. Und jetzt stehen wir vor einem Riesendesaster, dass Milliarden von Menschen, die letzte Studie, die ich aber schon vor 2 Jahren gelesen habe, hieß, 5 Milliarden Menschen nutzen täglich soziale Netzwerke, in einer Welt sind, die eine Macht hat, diesen Manipulationseinfluss hat. Und das macht mir nicht nur Angst, das macht mich ernsthaft fassungslos, weil es einfach schlichtweg keine Antworten gibt und es immer noch nur ein Randthema ist. Obwohl eigentlich so vieles mit Missnutzung von sozialen Netzwerken zusammenhängt.
Das Fass der Pandora. Kinder und soziale Medien. Von Elisabeth Weilenmann.
Als ich beschließe, eine Sendung über die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen zu machen, wird mein Sohn Oskar gerade 8 Jahre alt. Wir wohnen in einem kleinen Dorf. Die Volksschule hat gerade einmal 4 Klassen. Auch dort ist die Digitalisierung angekommen. Auf einer Lern-App sollen die Kinder üben. Lesen, schreiben, rechnen. Dafür gibt es am Ende Belohnungen in Form von virtuellen Münzen, mit denen anschließend weitergespielt werden kann. Ich denke zurück an meine Kindheit. Auch ich bin ein Kind der 80er. 1982 geboren, hatte ich mein erstes Handy kurz vor der Jahrtausendwende, 1998. Mit 16 Jahren hielt ich ein dickes Nokia-Gerät in den Händen und war stolz darauf.
Ich bin Gott sei Dank ganz, ganz analog aufgewachsen. Ich habe gelernt, Karten zu lesen. Ich habe mich auch mal verlaufen. Ich habe gelernt, Leute nach dem Weg zu fragen, wenn ich nicht weiterkomme. Ich hatte bis zu meinem Auszug aus dem Elternhaus, ich bin mit 22 zu Hause ausgezogen, hatte ich keinen Fernseher im Kinderzimmer. Ich hatte Radio, ich hatte meinen CD-Player und Kassettenrekorder, aber ansonsten, ich war unterwegs, hatte echte Freunde. Aber wirklich kein Fernseher.
Ich besuche Melanie Vater in Oldenburg. Sie ist Polizistin, verheiratet, Mutter von 2 Kindern. Wir treffen uns in einer der Räumlichkeiten der Selbsthilfegruppe Offline, die Melanie Vater wöchentlich besucht. Dort treffen sich Eltern, die ihre Kinder verloren haben oder dabei sind, sie zu verlieren. An die Sucht nach Medien.
Meine Tochter ist 16 und mein Sohn ist 19. Mein Sohn war bis vor Corona, oder nein, eigentlich muss ich sagen, so bis zum 14. Geburtstag, eigentlich ein super guter Schüler, hatte ein richtig gutes Zeugnis. Und mit dem 14. Geburtstag wurde er konfirmiert, hat sich von seinem Konfirmationsgeld einen Rechner gekauft. Ja, und damit ging es eigentlich steil bergab, kann man sagen. Man hat sich wirklich nur noch online über Discord geredet. Alle sind nur noch on. Ja, das geht schnell.
Ich spiele also Monkey Island, Hot Wheels Unlimited.
Welcome to Hot Wheels Unlimited. Anton-App spiele und...
Hallo, ich bin auf YouTube, Instagram, Pinterest,
Discord, Reddit, TikTok, Instagram, Telegram, Snapchat. Das alles sind soziale Netzwerke und Videoplattformen, von denen ich zwar gehört, aber mit denen ich wenig oder nichts zu tun gehabt hatte. In der Welt der Gamer kannte ich mich überhaupt nicht aus.
Also es ging eigentlich los mit so Jump-and-Run-Spielen, mit Super Mario, mit Zelda. Dann gab es irgendwann diesen Fortnite-Hype und Minecraft ohne Ende. Und mit zunehmendem Alter wurden es dann Ballerspiele. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen.
Die weltweit umsatzstärksten Videospiele sind Minecraft, Grand Theft Auto und Tetris. Die am meisten gespielten Spiele sind Among Us, die Candy Crush Saga und Roblox.
Ich habe so zwei Varianten meines Lebens gesehen. Ich habe so nach vorne geschaut, 10 Jahre in die Zukunft. Ich sitze immer noch zockend am Rechner, habe so bunte Kopfhörer auf, die blinken vielleicht ganz lustig. Habe so aber trotzdem Kapuzenpulli an, alles ist dunkel und nur der Rechner leuchtet. So eine bunte Tastatur vielleicht noch, angefressene Pizza, all solche Dinge. Und habe mir gedacht, oh ja, das ist das Leben, was ich mir wünsche. Tatsächlich ja eigentlich nicht, ne?
Florian Buschmann besuche ich in Dresden. Er wurde 2001 geboren. Er gehört zur sogenannten Generation Z, der ersten Generation, die mit dem Smartphone aufgewachsen ist.
Das habe ich mir vorher vorgelogen, dass das so das ist, was ich mir wünsche. Aber ich habe gleichzeitig so eine positive Version gesehen, wo ich gesehen habe, hey, das möchte ich erreichen, dort möchte ich hin, ich möchte Sport machen, ich möchte Menschen inspirieren. Ich möchte irgendwie Urlaube machen, ich möchte reisen, ich möchte eine coole Familie haben. Und mir ist klar geworden, das alles ist nicht vereinbar. Und dort habe ich mich dann entschieden, alles zu cutten und habe gesagt, nie wieder in meinem Leben.
Das Geschäft mit der Mediensucht floriert. Mit dem Verkauf von Computer- und Videospielen wurden 2023 alleine in Deutschland 6,7 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das Kurzvideoportal TikTok nutzen in Deutschland rund 21 Millionen Menschen. Im ersten Quartal 2024 hat das Unternehmen weltweit 4,58 Milliarden US-Dollar eingespielt. Das soziale Netzwerk Instagram erreicht in Deutschland 30,35 Millionen Menschen. Facebook nutzen rund 30 Millionen.
Also bei Instagram habe ich das Gefühl, je tiefer man in den Reels von Instagram scrollt, desto mehr sieht man auch.
Lina Sophie Stolz ist Schulsprecherin in der Waldschule Hatten in Niedersachsen. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Silke Müller, der ersten Digitalbotschafterin Niedersachsens, Schulleiterin und Autorin des Buches »Wir verlieren unsere Kinder, Gewalt, Missbrauch, Rassismus, der verstörende Alltag im Klassenchat«, hat sie Anfang 2023 vor dem Europaparlament einen Vortrag gehalten. Aber dazu später.
Ich bekomme oft, obwohl ich nach sowas nicht suche, in den Insta-Reads oft so Autounfälle, so krasse so Autocrash-Videos, wo halt, keine Ahnung, LKW auf einen normalen PKW fällt und halt man weiß, dass diese Leute da, die in dem Auto saßen, nicht mehr überleben können. Und ja, sowas bekommt man oft. Und ich habe echt das Gefühl, je tiefer man scrollt, desto verstörendere Sachen sieht man da.
Ich beginne den Selbstversuch.
TikTok ist ein Ort, an dem sich Menschen kreativ ausdrücken können.
Ich melde mich an. Auf der Kurzvideoplattform TikTok, einer Tochterfirma des chinesischen Unternehmens ByteDance.
Dazu müssen Sie sich aber sicher fühlen. Deshalb ist es uns wichtig, TikTok so zu gestalten, dass Schaden gar nicht erst entsteht. Dies wird als Sicherheit durch Technik bezeichnet.
TikTok ist in Indien, Jordanien und Taiwan verboten. Auch die USA überlegen ein Verbot.
Wir wissen, dass private Nachrichten dazu missbraucht werden können, Videos oder Bilder mit illegalen oder unangemessenen Inhalten zu versenden. Deshalb erlauben wir unseren NutzerInnen nicht, Anhänge zu senden. Ganz einfach.
Die EU hat Anfang 2024 ein Verfahren gegen TikTok eingeleitet, in dem es vor allem um Jugendschutz bei Werbung sowie Risikomanagement in Bezug auf ein süchtig machendes Design und schädliche Inhalte geht.
Wir haben TikTok auch so gestaltet, dass es für Teenager geeignet ist. Wir beschränken den Zugang zu einigen Funktionen und bieten zusätzliche Unterstützung und Schutz für junge NutzerInnen. Dies wird als altersgerechte Gestaltung bezeichnet.
Ich melde mich also an. Nicht unter Elisabeth 41. Nein. Ich drehe die Zahlen einfach um. Ich bin Elisabeth, 14.
Ja, also ich habe halt damals das Video von einem Jungen zugeschickt bekommen, mit dem ich damals befreundet war. Und ich habe mir das dann angeguckt, weil ich von ihm nicht erwartet hätte, dass er mir sowas Schlimmes schickt.
Ich gebe meine Handynummer an, bestätige ein Geburtsdatum, den 19.11.2009. Dann kann ich unter 26 Interessensgebieten auswählen. Ich klicke auf Games, Unterhaltungskultur, Beauty und Style, Reisen und Memes.
Also da war ein Mann, der saß an seinem Schreibtisch, hat einen Livestream gemacht, also es war live. Und das hat wohl irgendjemand damals abgefilmt und das Video ist halt viral gegangen. Da saß dieser Mann halt am Schreibtisch und hat sich mit einer Shotgun in den Kopf geschossen. Und man hat gesehen, wie der Kopf explodiert. Es hätte auch jemanden erwischen können, der das nicht so gut verarbeiten kann. Und auch vor allem Leute, die jünger sind als ich. Es hätte auch einen Fünftklässler treffen können, weil ich weiß, dass das Video in der ganzen Schule viral gegangen ist.
Silke Müller, die Schulleiterin, spricht von einem Fass der Pandora.
Die Büchse der Pandora ist schon eher ein Fass. Das heißt, wenn man diese Büchse der Pandora geöffnet hat mit der Entwicklung der sozialen Netzwerke, dann ist es nicht mehr nur die Büchse, sondern dann ist es ein weltweites Chaos geworden. Und ich schreibe ja im Buch über verschiedene Fälle, die vorkommen können. Da sprechen wir über, Lina sagte schon, Tierquälerei. Wir sprechen über Rassismus, wir sprechen über Folter, härteste Pornografie, was Tagesordnung ist, was bei den Kindern an der Tagesordnung auf den Smartphones ist. Und ich denke an Silvester zurück, da gab es ganz viele Videos bei TikTok, die ich übrigens auch von Schülern dann gesehen habe. Da werden Tieren, und Entschuldigung, dass ich das so deutlich sagen muss, aber wir müssen wissen, was die Kinder sehen, Tieren werden Böller in den After gesteckt und der Böller wird angezündet. Also das heißt, habt ein tolles Silvester und lasst es knallen mit diesen Videos, die lustig kommentiert werden.
Wir sammeln Informationen über das, was du tust. Zum Beispiel, wie viel Zeit du auf TikTok verbringst und ob du ein Video erneut ansiehst, überspringst oder teilst.
Wir sprechen über toxische Schönheitsideale. Wir reden über Cybergrooming. Das muss man vielleicht den Zuhörern kurz erklären. Cybergrooming ist eine ganz schlimme Sache. Und zwar sind das in erster Linie pädophile Nutzer. Frauen wie auch Männer oder Männer wie auch Frauen, je nachdem, wie man es nennen möchte, die versuchen, anonymisiert oder manchmal sehr klar, Kontakt aufzunehmen. Und zwar mit Kindern und Jugendlichen über die Netzwerke, über die Chatfunktion, über die private Messenger-Funktion, also dass man sie anschreiben kann, um dann das Vertrauen aufzubauen zu den Kindern und Jugendlichen, um sie am Ende des Tages zu sexuellen Handlungen zu nötigen. Entweder durch Erpressung, durch eben dieses schräge Vertrauen, dieses Ausnutzen. Und da sind insbesondere natürlich junge Mädchen, aber auch Jungs betroffen.
Das erste Kurzvideo zeigt das Begräbnis des von einem mutmaßlichen Afghanen ermordeten Mannheimer Polizisten Ruven Lauer. Das zweite Video zeigt eine Explosion in der Kölner Innenstadt.
Allah weiß, was er verbietet!
Im dritten Video schreit ein Mann, der sich der Muslim nennt, etwas über den Islam in die Kamera.
Allah weiß, was schlecht für uns ist!
Das vierte Video erklärt, was Haram bedeutet.
Wallahi, this is haram.
Diese Themen wechseln einander ab. Polizei und Islamismus. Der Algorithmus wählt für mich Inhalte auf Basis meiner ausgewählten Interessensgebiete. Meiner Interaktionen mit anderen.
Guck einfach nicht, einfach weiterfahren.
Meines aktuellen Standorts und von Hashtags. Eine halbe Stunde ist schnell um.
This is not Alaska.
Sehr schnell.
We could go bun for bun.
Ein Video nach dem anderen. Ich stoppe und denke an meinen Sohn. Wenn ich ihm ungefragt mein Handy geben würde, er würde sich durchswipen durch diese schrille Welt der Bedrohungen.
Wenn Kinder eben ganz früh zum Beispiel eben Smartphones in die Hand bekommen, dann sind sie natürlich einem ganz großen sozialen Druck ausgesetzt, nämlich genau sich in der Welt der Angebote sozusagen zu bewegen und in dieser Welt zu manövrieren, der Angebote, die ihnen die Smartphones bieten, also die Videoclips, die sie sehen können auf TikTok oder auf den Social Media, den anderen Social Media, und sozusagen das dann gut zu finden.
Joachim Bauer ist Arzt, Internist, Psychiater und psychosomatischer Mediziner. Sein Buch »Realitätsverlust – wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen und die Menschlichkeit bedrohen, wurde zum Bestseller.
Wir sollten nicht unterschätzen, welchen Einfluss diese Videoclips und Nachrichten, die die Kinder dort sehen, also Gewaltvideos, sexualisierte Videos, welchen Einfluss das auf die Psyche der kleinen Kinder und dann der Jugendlichen auch hat. Nicht, da werden auch, im Grunde ist das auch ein Stück Gewalt, wenn man so will. Allerdings sehr viel diskreter, nicht so physisch und grob geschnitzt wie in der Zeit, in der ich groß geworden bin.
Der Selbstversuch geht weiter. Ich möchte wissen, was mir auf den Bildschirm geschwemmt wird, wenn ich bestimmte Schlagwörter eingebe.
Wer arbeitet, ist der Dumme.
Ich gebe ein. AfD.
Made in Germany. Das war mal ein Begriff.
Gefährliche Challenges. Unfälle.
Unsere Nation Deutschland ist nicht verhandelbar.
Schnell bekomme ich Videos, die mich als erwachsene Frau überfordern. Und ich merke, ich möchte nicht, dass mein Sohn dieser Welt ausgesetzt wird. Dass er ungeschützt und unbegleitet Gewaltvideos ansieht oder in die Welt des Gamings gezogen wird. Ich denke an Florian. Er ist nur 15 Jahre älter als mein Sohn.
Tatsächlich ist es so geworden, dass in meinem 13., 14. Lebensjahr sehr, sehr viel in meinem Leben passiert ist. Meine Eltern haben sich getrennt, mein Opa ist gestorben. Ich habe einen sehr, sehr schweren Unfall gehabt, wo ich auch sehr lange in der Klinik war. Zudem habe ich Panikattacken bekommen und Missbrauch erlebt. Und das ist alles zusammengekommen, wo ich keinen Halt mehr in der echten Welt hatte. Das hat mir wie so den Boden unter den Füßen weggezogen und ich bin in diese virtuelle Welt abgerutscht, wodurch sich dann dieses Suchtverhalten einfach entwickelt hat. Es war ja wie so die Bedürfnisverschiebung aus der echten Welt in die virtuelle Welt, weil es eben in der echten Welt nicht erfüllt werden konnte.
Immer mehr Menschen, junge Menschen vor allem, rutschen praktisch aus den analogen Lebensräumen rüber in diese digitalen Welten.
Some people say the metaverse will only be virtual. One day, this lecture hall will be made of code. And though they're virtual students, what they'll learn together is real. A surgeon will be able to practice as many times as needed in the metaverse, before laying her hands on a real patient.
Und die Absicht derer, die diese digitalen Angebote konstruieren und verkaufen, ist, dass wir tatsächlich immer mehr Menschen und die Menschheit möglichst als Ganzes rüberrutscht aus der analogen Welt in diese Räume.
The metaverse may be virtual, but the impact will be real.
Das nennt man dann Metaversum, dass das quasi die Zukunft sein soll. Es gibt hinter dieser technischen Entwicklung auch eine philosophische Begleitmusik. Und diese philosophische Begleitmusik, die läuft unter dem Namen Transhumanismus. Das ist eine Art Philosophie, man könnte auch sagen, es ist eine Ideologie. Transhumanismus sagt, Menschen sind gar nicht Lebewesen mit einer Würde oder so, sondern Menschen sind Maschinen.
Zu den bekennenden Transhumanisten zählen unter anderem der Futurist Ray Kurzweil, der Philosoph David Chalmers, der Historiker Yuval Harari, der Investor Peter Thiel, der Unternehmer Mark Andreessen und Tesla-Gründer Elon Musk.
Und was die sagen ist, die Zukunft der Menschheit, jedes einzelnen Menschen und der Menschheit als Ganzes wird sein, dass wir rüberrutschen in die digitalen Welten und dass wir das, was in unserem Kopf als Geist ist, im Kopf eines einzelnen Menschen als Geist ist, dass wir das hochladen auf einen Computer, das nennt man Mind Uploading, und dass wir dann mit unserem Bewusstsein auf dem Computer weiterleben und dann unsterblich würden. Das ist die ausdrückliche Ansage. Und diese Ideologie ist sehr gefährlich, weil die jungen Leute, die wir jetzt haben, die in unserer Zeit leben und die stundenlang in den virtuellen Welten unterwegs sind, für die leuchtet es ein, was diese Transhumanisten sagen. Die sagen, ja, die virtuelle Welt ist ja mein Erlebnisraum und das ist okay für mich, wenn die Transhumanisten sagen, dass wir alle rüberrutschen in die virtuellen Welten und dass das der wahre Erlebnisraum ist. Ne? Und was wir damit verlieren, sind Menschen, die sich einsetzen für den Erhalt der analogen Welt. Das ist das Gefährliche.
Gefährlich auch deshalb, weil viele schon Gefangene dieser Welten sind. Weil digitale Endgeräte, wie Joachim Bauer schreibt, als das neue Opium des Volkes erscheinen. Das Digitale ersetzt die Kirche, so Bauer. Es führe uns hinter die Aufklärung und somit in Richtung einer Entdemokratisierung. Ich selbst nehme mich nicht aus. Ich erkenne, ja, ich bin mediensüchtig. Wenn ich meine Nutzungszeit messe, so beträgt sie ehrlicherweise 3 Stunden am Tag.
Das ist das, was wir in der Schule hier erleben, ne? Dass wir Kinder und Jugendliche erleben, die gefühlt depressiver sind, die ruhiger sind oder extrem extrovertiert sind. Also jeder Schminktipp, der bei Instagram oder TikTok oder sonst wo geteilt wird, jede neue Hosenmarke, die sehen wir dann auch hier bei uns auf dem Land sehr schnell. Und das macht einem große Sorge, weil wir schon das Gefühl haben, dass sich Kindheit und Jugend verändert durch den Konsum von sozialen Netzwerken.
Nach einer im März 2023 vorgelegten repräsentativen Studie, die vom Universitätsklinikum Hamburg zusammen mit der Deutschen Angestelltenkasse durchgeführt wurde, sind in Deutschland über 1,2 Millionen Kinder und Jugendliche mehr als 4 Stunden täglich in den sozialen Medien unterwegs. Damit erfüllen mehr als 23% dieser Jahrgänge die Kriterien der Weltgesundheitsorganisation WHO für eine sogenannte riskante oder pathologische Nutzung von sozialen Netzwerken, schreibt Joachim Bauer in seinem Buch.
Also man hat gefunden, dass zum Beispiel das Risiko einer ausgewachsenen Depression bereits bei einer Userzeit von 3 Stunden in den Social Media, was ja praktisch von jungen Menschen heute keine hohe Dosis ist, also dass bereits ab 3 Stunden pro Tag aufwärts das Depressionsrisiko verdoppelt ist.
Und wie geht es dir im Moment?
Was ist, wenn ich im nächsten Augenblick die Kontrolle über das, was ich tun möchte, verliere, 2 Schritte gehe, über das Geländer hier drüber springe und mich in den Tod stürze?
Und Baby, wenn du meine Liebe willst, dann bleib mein Herz für andere tabu, wollte fliegen.
Meine Eltern haben das natürlich klar, meine Eltern haben das reguliert. Doch ich hatte einen Kumpel dort. Der hatte keine Regeln. Der hatte keine Regeln, also war ich in der Woche mindestens 3-mal bei ihm und habe dann 6 Stunden gezockt. Und dort habe ich ein Verhalten gelernt, was so meine Eltern nie toleriert hätten. Ich habe gelernt, 6 Stunden am Tag sind in Ordnung und ich habe begonnen, all die Sachen, die mir meine Eltern nicht erlaubt haben, zu hinterfragen und habe dann gesagt, Mensch, wenn er das hat, will ich das auch haben. Und dann hat sich das einfach entwickelt. Ich habe mir irgendwie immer mehr geholt, habe mich tatsächlich auch irgendwann mal in der Schule krank gemeldet, war bis zu 16 Stunden am Tag online und habe eigentlich so alles vernachlässigt. Es war also der einzigste Lebensinhalt, den ich überhaupt noch hatte.
Also wir versuchen ja auch mit allen Mitteln Alternativen anzubieten. Wir versuchen mit allen Mitteln, mach doch mal, geh doch mal zum Sport. Man versucht sie zu motivieren, man versucht es vor allem vorzuleben, dass es geht, also sowohl mein Mann als auch ich, wir haben einen großen Freundeskreis, wir haben Hobbys, wir probieren neue Dinge aus, wir gehen ins Theater, wir machen Radtouren, wir machen alles, aber nö, nix. Wir haben uns sogar Hobbys ausgedacht, wo man das Handy nutzen kann. Wir waren eine ganze Weile geocachen, dachten, jo, dann kann man vielleicht mit den Kindern geocachen gehen. Ja, das war dann vielleicht mal ein Vierteljahr toll. Die Geocacher verstecken überall Geocaches und da muss man mit den Geokoordinaten suchen. Und man muss dann diese Punkte finden, kann sich da in ein Logbuch eintragen und dann hat man wieder einen Haken mehr auf seinem Handy, einen gefundenen Cache. Wird belohnt sozusagen. Und das haben wir mit den Kindern versucht. Ja, wie gesagt, das ist auch alles ein Vierteljahr vielleicht und dann war das auch erledigt. Irgendwann war ich dann nur noch alleine suchen. Kam ich mir dann irgendwann auch blöd vor. Ja, aber keine Chance.
Wer getriggert wird oder hochsensibel ist, sollte das Video nicht angucken.
Hallo Mama. Du sagst immer, dass du für mich kämpfen willst. Ja, natürlich. Aber du willst...
Ich mache Pause. Pause von den Kurzvideos auf TikTok. Und denke an die zunehmende Verrohung unserer Gesellschaft. Schon vor 20 Jahren las ich das wunderbare Buch des Schweizer Psychoanalytikers Arno Gruen, Der Verlust des Mitgefühls, über die Politik der Gleichgültigkeit. Mit der Zunahme der digitalen Kommunikation scheint diese Politik Alltag zu werden. Lina Sophie Stolz hat Anfang 2023 gemeinsam mit ihrer Lehrerin Silke Müller vor dem Europaparlament einen Vortrag gehalten.
Also man muss sich vorstellen, erstmal waren Lina und ich total fasziniert, wie groß die Welt im Europäischen Parlament ist. Und als wir erfahren haben, da arbeiten 6000 Menschen, waren wir natürlich wirklich erstmal fasziniert.
Deshalb ist es für mich eine große Freude, erneut Silke Müller in meiner Nähe zu wissen und sie den Vortrag hier geben zu lassen.
Und man muss sich vorstellen, dass wir in diesem Hearing, so heißt es, wo wir waren, sprechen durften, dass dort die Plattformvertreter waren, auch weltweite Vertreter von Meta, also der Konzern, der hinter Facebook und Instagram und WhatsApp steht, Vertreterin von TikTok, die aus London extra kam und die Meta-Vertreterin extra aus Kalifornien und ein Vertreter von Snapchat.
Damit andere Menschen das auch hören, damit die Leute von den Plattformen vielleicht einen Realitätscheck erleben, wenn Sie das hören. Vielleicht wissen Sie das schon, vielleicht aber auch nicht.
Die sich unseren Vortrag erstmal angehört haben. Das heißt, Lina und ich haben aus der Welt der sozialen Netzwerke berichtet. Lina aus Schüler- und Schülerinnensicht. Ich dann mit diesem etwas globaleren Blick. Und wir haben konfrontiert mit Inhalten. Und interessant ist, dass Lina und ich uns hier in der Schule noch unterhalten haben im Vorfeld. Können wir eigentlich die Videos zeigen? Denn wir sprechen ja nicht von Fotos. Bei TikTok, bei Reddit, bei Instagram und bei allen Plattformen, die es gibt, sprechen wir in der Regel von Kurzvideos. Und wir haben uns entschieden, das nicht zu tun, weil es zu grausam ist. Da muss man sich mal überlegen, wie schreck das ist. Da sitzen erwachsene Menschen und eine Schülerin mit 15 Jahren entscheidet sich zu sagen, das können wir den Menschen nicht zumuten. Wir haben also vorgetragen und alle waren betreten schweigend. Selbst Plattformvertreter haben gesagt, okay, das war uns auch nicht so klar, dass diese Inhalte in der Vielfalt da sind. Wir wissen, dass da Inhalte sind, aber wir sind auch schockiert.
Ich sehe in der Praxis, die ich habe, jetzt eben seit etwa 5 Jahren zunehmend junge Leute, die kommen, weil sie krank geworden sind an Dingen, die ihnen in den sozialen Netzwerken zum Beispiel zugestoßen sind, an sozialen Interaktionen, an Hass oder Verachtung, die sie da erlebt haben in diesen digitalen kommunikativen Kanälen. Oder es kommen Eltern zu mir, die verzweifelt sind, weil sie mit der Isolation ihres gamenden Jugendlichen nicht klarkommen, der sich dann, wenn er von der Schule nachmittags nach Hause kommt, sofort in sein Jugendzimmer einschließt und dann praktisch bis in die Nacht hinein nicht erreichbar ist und dann wissen wollen, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen sollen, die ihre Familie praktisch schwer beschädigt, nicht, und das Zusammenleben schwer belastet.
Als Kinder noch kleiner waren, haben wir das versucht zu regeln über Vereinbarungen, über Medienverträge, über Verbote, über Schimpfen bis hin zu Strafen. Das hat sich immer mehr gesteigert. Dann kam irgendwann die Corona-Zeit mit den Lockdowns. Wir mussten trotzdem arbeiten. Die Kinder waren alleine zu Hause und da ist eigentlich ziemlich alles weggebrochen. Die Freundschaften der Kinder sind weggebrochen, die konnten sich nicht mehr treffen. Wir haben versucht, das zu pushen. Wir sind dann noch immer hin und haben gesagt, ah, dann trefft euch doch mal, trifft dich doch mal mit dem, trifft dich doch mal mit der. Wieso? Die sind ja alle nur on. Ja.
Ich habe zum Beispiel eine befreundete Arztfamilie, die sich auch an mich gewandt hat, sind beide Ärzte, sind voll beschäftigt. Ihre Tochter ist also zur Gamerin geworden, zur Intensivgamerin, ja. Und die hat sich völlig abgeschottet. Das hat zu schweren Konflikten geführt. Die hat dann Hass entwickelt auf die Eltern, weil die Eltern eben irgendwie damit nicht zufrieden waren, dass die da stundenlang jeden Tag gamen. Und dann bin ich mal zu der hin und habe gesagt, du, kann ich mal dabei sein? Kannst du mir das mal zeigen, wie du gamest? Und die war total freundlich zu mir. Dann durfte ich da in ihr Gamingzimmer, also das, was früher ihr Kinderzimmer war und jetzt ihr Jugendzimmer war, da hatte sie so einen Gamingstuhl extra, nicht mit wie so ein Cockpit. Und dann habe ich mal so mitgekriegt, wie das da abläuft. Und durch diesen Kontakt konnte ich dann auch mit ihr sprechen, wie das jetzt für sie ist, dass sie da stundenlang so abgeschottet ist, nicht? Und die ist auch Generation Z, aber die war dann schon Anfang 20 und es war höchste Zeit, dass sie beruflich irgendwas mit der Ausbildung macht. Und die hat dann tatsächlich begonnen, erstmal mindestens Jobs anzunehmen, dass sie wieder im Sozial unter Leuten war, denn sie war vorher praktisch jahrelang abgeschottet, hatte tatsächlich eine effektive Einsamkeit erlebt unter diesem Intensivgamen, in das sie da reingeraten war.
Ich hatte das große Glück, in meiner 9. Klasse einen Schüleraustausch nach Rumänien zu machen. Ich bin also mit einer Gruppe von Jugendlichen aus meiner Schule nach Rumänien gefahren und dort konnte ich natürlich keinen Computer mitnehmen. Und das Faszinierende war, ich war in Rumänien und ich hatte einen geringeren Drang. Erstens, es war ein ganz anderer Ort und wir waren ständig beschäftigt. Wir sind klettern gewesen, wir saßen am Lagerfeuer, wir sind auf so eine Pferdekutsche hinten drauf gesprungen, wo ältere Leute so Holz transportiert haben. Wir haben Basketball gespielt, es waren so viele tolle Erlebnisse, wo ich dann gemerkt habe, boah Mensch, das Leben, das ist eigentlich was ganz anderes. Ich saß dann traurig im Zug auf der Heimfahrt und war mir bewusst, ich fahre jetzt wieder in dieses Loch ein. Mir war klar, ich werde jetzt nichts mehr anderes machen. In dem Moment kam ein Kumpel zu mir und meinte, du Florian, ich habe aufgehört zu zocken. Ich so, boah, nee, das kann ja nicht sein. Ich so, warum? Und er so, ja, ich brauche das alles nicht mehr. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich will jetzt Drohnen bauen. Ich will jetzt klettern gehen. Und ich nach außen so kommuniziert, boah, super, ich freue mich mega für dich. Ich mache das auch bald. Aber innen drin wusste ich, ich schaffe das nicht. Aber ab dem Zeitpunkt habe ich begonnen, mich wie von außen zu beobachten. Ich habe gemerkt, dass ich das nicht kontrollieren kann. Ich habe gemerkt, dass ich das nicht hinkriege, dass ich das nicht schaffe. Ich habe gemerkt, dass ich wie fremdgesteuert bin. Und es hat mir begonnen, weniger Spaß zu machen, weil ich es halt bemerkt habe. Aber das ging noch ziemlich lange so, weil das verändert sich ja nicht. Jede geschlossene Tür nach einem Streit mit meinem Vater hat dann aber dazu geführt, dass mehr bei mir ins Rollen gekommen ist. Es war ein langer Weg, so eine Sucht baut sich ja auf über Jahre. Es braucht auch ein Jahr, ein halbes Jahr, bis so diese Erkenntnis überhaupt durchsickert, bis man dann wirklich auch eine Veränderungsmotivation hat. Und ausschlaggebender Punkt war dann eine Art Online-Workshop, wo ich teilgenommen habe, wo es um das Thema Selbstbewusstsein ging. Und dort wurde gesagt, wir müssen selbstbewusst sein, wir müssen lernen, Nein zu sagen, wir müssen eine gewisse Freiheit haben, uns selbst zu entscheiden in unserem Leben, was wir tun und was wir nicht tun wollen. Und wenn wir diese Freiheit verloren haben, dann sind wir Gefangener. In dem Moment hat es bei mir Klick gemacht und ich habe verstanden, ich bin Gefangener dieser virtuellen Welt. Und ich werde nie etwas in meinem Leben geschissen bekommen, wenn ich weiter so mache. Und ich verschenke ein ganzes Leben.
Und dann war ja die Frage, welche Antworten bekommen wir?
Hi everyone, my name's Viraj Doshi. I work on the platform safety team at Snapchat.
Und der Abgeordnete, der uns eingeladen hatte von der EVP, der Pascal Arimont, stellte konkrete Fragen an die Plattformvertreter. Nämlich zum Beispiel, was genau tun Sie für Kinder- und Jugendschutz? Was haben Sie vor, mehr zu tun?
Snapchat and how Snapchat is a little bit different than traditional social media.
Und die Antworten waren ziemlich gleich. Erstmal haben sie gesagt, danke für die Frage. Aber bevor wir darauf zurückkommen, möchten wir erstmal aus unserer Firmenpolicy, also aus der Firmenpolitik, der Firmengeschichte erzählen, was wir denn schon alles unternommen haben und erst noch ein bisschen vor der Frage etwas anderes berichten. Und dann haben viele ihre vorbereiteten Zettel gezogen und dann wurde erstmal gesprochen, ohne auf den Punkt zu kommen.
With that great and humble audience that we have, we also have great responsibility to sort of look at the safety, security and privacy of our users.
Und wenn es darum ging, konkret zu beantworten, was denn getan wird, hieß es immer nur, wir filtern schon raus, wir wissen um die Inhalte, aber wir wissen auch, wir müssen noch mehr tun. Das heißt, es gab keine konkreten Antworten und das Europäische Parlament den sogenannten Digital Service Act auf den Weg gebracht. Das muss man sich vorstellen wie ein Programm, das es der EU ermöglicht, mit den Plattformen anders im Gespräch zu sein, sie möglicherweise anders zu sanktionieren, wenn denn der Kinder- und Jugendschutz und grundsätzlich der Schutz in den Netzwerken nicht weiter und schneller vorangetrieben wird oder nicht ausreichend. Ich frage mich an der Stelle, wie nachhaltig das sein wird, wie durchgreifend das sein wird. Denn im Moment, und das habe ich beim Parlament auch gesagt, wirkt dieser DSA noch nicht. Mit Sicherheit braucht er Zeit. Aber jeder Tag an Zeit ist ein verlorenes Kind mehr. Und darum mache ich mir große Sorgen. Das heißt, konkret beantwortet haben wir eigentlich keine Antworten bekommen.
Ich stelle eine Anfrage an die Bundesministerin für Bildung, Bettina Stark-Watzinger. Sie ist leider zeitlich verhindert. Jens Brandenburg ist erreichbar. Er ist bei der FDP, Mitglied des Bundestages und parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Es ist gut, dass auf europäischer Ebene mit der neuen Rechtsetzung und auch mit den konkreten Maßnahmen gegenüber insbesondere den ganz großen Plattformbetreibern von europäischer Seite stärker Druck ausgeübt wird, um das Thema Jugendschutz auf den Plattformen der sozialen Medien wirklich ernst zu nehmen und stärker zu verankern. Mein Eindruck ist, dass dieser politische Druck Europas tatsächlich auch erste Dinge bewirkt hat. Ob die Maßnahmen am Ende ausreichen oder nicht, das wird man letztendlich zum späteren Zeitpunkt sicher kritisch nochmal anschauen müssen. Wichtig ist meines Erachtens, dass man da eine gute Balance findet, insbesondere das Thema Meinungsfreiheit und Ähnliches natürlich zu schützen, andererseits aber auch einen ausreichenden Jugendschutz zu gewährleisten.
Als ich mich entschieden habe, alles zu verändern in meinem Leben, als ich diesen Weg aus dieser Sucht rausgegangen bin, habe ich mir vorgenommen, 30 Tage lang keinen Computer zu spielen. Und ich habe mir gesagt, wenn ich das nicht schaffe, dann gehe ich zu einem Therapeuten. Es gab tatsächlich Tage, wo ich heulend in meinem Zimmer saß. Ich habe gezittert und dachte mir, was geht denn hier ab? Oh, ich habe danach 60 Tage gemacht, danach 90. Das war alles ein Weg und ein stetiger Prozess. Ich habe alle Spiele radikal deinstalliert. Und gleichzeitig habe ich dann angefangen, viel Sport zu machen. Ich habe einen Kalender gehabt, den ich abgehakt habe, jeden Tag. Und ich habe mich gefeiert am Abend, wenn ich es geschafft habe. Ich habe die Glücksgefühle, die ich in dieser Online-Welt hatte, auf die echte Welt transferiert.
Ich beschließe mir mal genauer anzusehen, was mein Sohn da spielt.
Ich zeig dir meine Brawler.
Brawl Stars.
Ich habe 37 Brawler. Und man kann 82 bekommen.
Dieses Spiel, das mich so aggressiv macht.
Das ist mein Brawler Frank.
Allein der Anfangston ist furchtbar.
Frank hat einen Hammer.
Das Interface überfordert mich.
Kopfhörer auf.
Aber ich begreife.
Und seine Ult ist, dass er andere lähmen kann.
Es ist fahrlässig, nicht hinzusehen.
Eine Ult ist eine besondere Fähigkeit.
Wenn ich in puncto Politik gucke, dann ist mein Forderungskatalog laut und groß.
Wo können wir also ansetzen?
Ich glaube, wir müssen dringend Richtlinien im Jugendschutzgesetz fassen.
Was muss getan werden, um unsere Kinder und Jugendlichen besser zu schützen und sie besser vorzubereiten auf eine Welt, die wir nicht mehr ausblenden können, die bleiben wird, deren Herrscher aber wir sein sollten?
Das heißt, ich habe gesagt, ne, zum Beispiel kein Smartphone vor 14, das können wir mal gesetzlich festschreiben, wie kein Bier vor 18 oder wie auch immer. Es steht ja alles festgeschrieben da drin.
Erstens, im öffentlichen System. Politisch.
Die Schulpolitik ist nach dem Grundgesetz ja Sache der 16 Bundesländer in Deutschland. Ich erlebe aber selbst an den Schulen sehr unterschiedliche Ansätze. Mein Eindruck ist, dass einige Lehrkräfte sehr proaktiv mit diesen Themen Handynutzung, sowohl die Chancen als auch natürlich die Risiken im Umgang mit sozialen Medien, Medienkompetenz etc. wirklich aktiv zum Teil des Unterrichts machen. Aber das ist bei weitem noch nicht in der Fläche der Fall. Unsere Aufgabe als Bundesregierung sehen wir vor allen Dingen darin, auch mit den neu geschaffenen Kompetenzzentren zum digitalen Lernen die Schnittstelle zu schaffen zwischen der Bildungswissenschaft, die sehr klar sagen kann, was ist denn Best Practice, was funktioniert an guten Unterrichtskonzepten und andererseits auch den Lehrkräfteaus- und Weiterbildungseinrichtungen. Denn da gibt es schon viele gute Beispiele bundesweit, von denen andere lernen können.
Ich würde mir auch härtere Sanktionen gegen die Plattformbetreiber nutzen, als es jetzt der Digital Service Act ermöglicht. Das heißt, natürlich muss man mit Abschalten drohen und natürlich muss man auch harte Konventionalstrafen auf den Weg setzen für nicht nur kindergefährdende Inhalte, sondern menschenverachtende Inhalte. Das bedeutet auch natürlich, dass die Plattformen vielleicht noch mehr Menschen dahinter setzen müssen, die filtern. Diese Menschen tun mir übrigens sehr leid, die diese Inhalte ständig sehen müssen. Oder man in puncto künstlicher Intelligenz sich sehr schnell weiterentwickelt, dass diese künstliche Intelligenz positiv filtert.
Auch wenn die Situation, in der du dich gerade befindest, nicht einfach ist.
Videos, die Gewalt, Pornografie oder Rassismus zeigen, werden bei TikTok nicht automatisch gelöscht.
Mein Leben ist ein bisschen wie eine dauerhafte Extremsituation.
Sondern von Menschen angesehen und beurteilt.
Wegen dieser Challenge ist vor ein paar Tagen ein 10-jähriges Mädchen auf TikTok gestorben.
Derzeit filtern bei TikTok 40.000 Menschen.
Die Daten zeigen, stark digitalisierte Schulen haben schlechtere Lernergebnisse. Und Schulen, in denen die Digitalisierung stärker reglementiert ist, haben bessere Lernergebnisse.
Nach dem niedersächsischen Schulgesetz dürfen die Kinder ihre Handys mitnehmen. Aber in der Hausordnung, übrigens gemeinsam mit den Kindern erstellt, mit der Schülermitverwaltung, dürfen die Smartphones im Tagesablauf nicht genutzt werden. Und die Kinder überleben. Die überleben 8 Stunden ohne Smartphones. Die Eltern überleben 8 Stunden ohne Kontakt zu ihren Kindern. Man glaubt es nicht. Und es ist eine gewisse Ruhe im Haus.
Ich finde, dass es am besten wäre, die Kultusverwaltungen würden ein Smartphone-Verbot für die Schulen aussprechen, so wie in Frankreich. Weil das den einzelnen Schulen zu überlassen, bringt diese Schulen in riesen Stress.
Also ich persönlich, ich glaube nicht, dass wenn man pauschal und erst recht politisch pauschal Handys und weitere Geräte an den Schulen verbieten würde, dass damit große Probleme gelöst werden. Denn im Gegenteil, schon in sehr jungen Jahren sehen wir ja, dass viele Kinder und Jugendliche im Alltag damit konfrontiert sind und sowohl mit dem Druck, der aus den sozialen Medien entsteht, als auch im Alltag selbstverständlich damit umgehen. Und die Konsequenz dessen, zu sagen, das spielt an Schulen gar keine Rolle, wir schaffen hier ein digitalfreies Museum, in dem Kinder dann einen halben Tag lang geschützt sind vor der ach so schlimmen Digitalisierung, das ist doch keine Lösung. Das kann doch keine Lösung sein. Das würde nur dazu führen, dass letztendlich diejenigen, die das Glück haben, in Elternhäusern aufzuwachsen, wo die Eltern diese Bildungsaufgabe übernehmen, einen vernünftigen, auch selbstbestimmten Umgang mit diesen Geräten beizubringen, dass diese Kinder einen guten Umgang damit lernen und alle anderen auf sich selbst gestellt sind. Und das kann doch nicht der Anspruch unseres Bildungssystems sein. Es ist Aufgabe von Schule und des Bildungssystems insgesamt, natürlich gerade diese Fragen, wie geht man auch kritisch mit neuen Medien um, das zum Gegenstand des Unterrichts zu machen. Aber ein pauschales Verbot, erst recht seitens der Politik, das wäre sicher nicht zielführend.
Florian Buschmann schaffte es raus aus der Sucht. Alleine, ohne Begleitung. Das ist außergewöhnlich. Er beschließt, seine Erfahrungen zu teilen, um anderen zu helfen. Er schreibt das Buch Ade Avatar, gründet die Initiative Offline-Helden und berichtet in Schulen von Wegen raus aus der Mediensucht.
Der Ball geht rum. Ihr sagt als allererstes euren Namen. Als zweites sagt ihr eine App oder ein Spiel, was ihr gerne nutzt oder ein Programm. Und als drittes nennt ihr, warum ist es vielleicht wichtig, dass wir darüber sprechen? Was passieren dort vielleicht für Gefahren? Und dann kommen wir darüber ins Gespräch.
Wir sind in der Mittelschule am Seeweiher in Weißenburg in Bayern. Die 19.000 Einwohnerstadt wirkt wie aus dem Bilderbuch, mit den alten Häusern und den vielen holprigen Steinstraßen.
Ich bin Didur. Ich finde, es ist halt wichtig, über Roblox zu sprechen, weil das ist ein Spiel, die für Kinder ist und da kann auch große Männer mitspielen und sowas. Und ich finde das wichtig, darüber zu sprechen, um vielleicht mehr Informationen zu geben.
Sehr schön, dann gib gerne mal weiter.
Also ich bin Lea und ich finde, man sollte über TikTok reden, weil auf TikTok gibt es viele gefährliche Challenges, wie zum Beispiel die Piloten-Challenge. Und dabei kann man sich auch umbringen mit, auch wenn viele das nur als Spaß sehen.
17 Icons von Apps oder Spielen klebt Florian an die Tafel, um über sie zu sprechen. Icons von Roblox, Minecraft, Amazon Prime, WhatsApp, Be Real, Candy Crush, Pinterest, Google, Snapchat, Netflix, Brawl Stars, Fortnite, GTA, Instagram, Spotify, Discord und Reddit. Dass Florian es aus seiner Sucht schaffte, führt er auf ein bestimmtes Erlebnis in seiner Jugend zurück.
Ich bin mit 13, bin ich plötzlich von der Bildfläche verschwunden und niemand wusste warum. Ich war einfach weg und ich kann nicht mehr rückblickend sagen, was passiert ist. Meine Eltern haben mir über 6 Wochen später erzählt, ich bin mit dem Fahrrad losgefahren, bin aber nicht mehr nach Hause gekommen. Dann hat man sachsenweit einen Suchbefehl herausgegeben, die Polizei hat mich aber mehrere Stunden lang nicht gefunden. Ich weiß nichts davon und über ein halbes Jahr später habe ich die 2 Polizisten kennenlernen dürfen. Und die beiden haben mir erzählt, sie haben den BMX-Park abgesucht, haben mich aber nicht gefunden. Und dann haben sie gesagt, wir haben noch ein zweites Mal geschaut. Und dann haben wir auch im hohen Gras nachgesehen. Und dort haben wir dich dann gefunden. Du lagst da, Beine ausgestreckt, Augen geschlossen, Fahrrad lag neben dir, dein Helm lag neben dir und deine Brille war abgesetzt. Wie als würdest du schlafen, aber wir haben versucht, mit dir zu reden, dich zu wecken, aber es hat nicht funktioniert. Du konntest deinen Namen sagen und du hast wie geschlafen. Man hat einen Drogentest gemacht, der war komplett negativ. Das heißt, es war naheliegend, dass ich einen Fahrradunfall hatte. Was wirklich war, weiß ich nicht. Das Erste, was ich aber wieder in meinem Leben mitbekomme, ist ein schwarzer Raum. Ein schwarzer Raum ohne Wände, ohne Decke, ohne Boden, ohne Fenster, ohne Türen. Alles war komplett schwarz und ich habe mich gefragt, lebe ich noch? Was ist passiert? Ich konnte mich an eine Taxifahrt von vor ein paar Tagen erinnern. Aber mehr wusste ich nicht mehr. Ich habe mich aus der Vogelperspektive beobachtet, wie ich dort unten sitze und über mein Leben nachdenke. Ich habe darüber nachgedacht, dass ich gerade mal 13 Jahre alt bin. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich überhaupt noch mal das Tageslicht sehe. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich jetzt sterbe und tot bin. Und irgendwann mal habe ich dann eine Frage im Kopf gehabt, willst du leben? In dem Moment habe ich für mich eine Entscheidung getroffen. Und habe gesagt, ich möchte leben. In dem Moment bin ich aufgestanden und habe begonnen, gegen diese Schwärze zu boxen. Und nach über 6 Wochen Koma bin ich wieder aufgewacht. Ich bin aufgewacht und habe 4 Wochen Reha benötigt. Ich war das Wunder der gesamten Station. Und dort habe ich gelernt, wie kostbar unser Leben ist.
Der zweite Ansatzpunkt, um Mediensucht in den Griff zu bekommen, ist bei den Eltern.
Ich finde einfach, dass vor allem Eltern wissen müssen, was die Kinder da machen und was für Inhalte es gibt. Und vor allem auch die Kinder einführen müssen. Die Kinder brauchen eine Einführung, indem sie erklärt bekommen, was man Schlimmes da sehen kann, was alles passieren kann. Bestes Beispiel, verschick keine Nacktbilder, das kann im ganzen Internet landen. Sowas. Also so eine Einführung muss man von den Eltern, von Lehrern, von was auch immer, eigentlich am besten von den Eltern muss man bekommen.
Das hört sich vielleicht krass an, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Eltern diesen Herausforderungen nicht mehr gewachsen sind. Und dass wir aktuell eine passive und verlorene Generation heranzüchten. Wir haben aktuell Kinder im Kindergarten, die nicht mehr spielen. Die sitzen nur noch da, passiv, können nicht mehr selbst aktiv werden, weil die es von zu Hause so gewohnt sind. Weil die immer bespaßt wurden mit einem Tablet, mit einem, ja, im Laufstall. Die können nicht mehr selbst aktiv werden, weil sie es gelernt haben, ihnen wird was gezeigt.
Wenn ich mit den Kindern sage, da können böse Menschen unterwegs sein, sagen die Kinder, haha. Wenn ich ihnen aber sage, pass mal auf, da könnte es sein, wenn du mit jemandem schreibst, das wird ein Erwachsener sein, das wird dir passieren. Und der will ein Foto von dir und du schickst es. Dann ist es vielleicht derjenige, der da mit runtergelassener Hose auf dem Sofa sitzt. Ich mag das nicht weiter zitieren, aber diese Härte braucht man in der Aufklärung, damit Kinder sagen, oh Gott, nee, um Gottes Willen, in diese Situation, die echt und real werden könnte, und zwar schon morgen, wenn ein Kind im Netz ist, die sozusagen möchte ich ja verhindern. Und da braucht es Aufklärung, die ehrlich ist, die mutig ist und die direkt ist. Und ich kann Kindern, auch wenn sie gestern noch mit der Barbie gespielt haben, aber eben morgen ihr Smartphone in der Hand haben, in dem Moment nicht mehr schützen. Sondern dann muss ich tatsächlich aufklären und das sachlich und hart tun. Und das macht, glaube ich, vielen Eltern Angst, dass sie sagen, oh Gott, das kann ich doch meinem Kind nicht sagen. Das müssen sie ihrem Kind sagen.
Auf einer Seite ist man hilflos, dann hat man ja das Gefühl, auch versagt zu haben, weil irgendwo muss es ja herkommen, dass die Kinder so sind, wie sie sind. Wütend bin ich mitunter, wütend auf die Kinder, wütend auch auf den Partner, weil da kriegt man sich logischerweise auch mal in die Haare. Wütend auf die Schule, dass die nichts macht und wütend einfach auf das System, weil jeder weiß, dass irgendwas verkehrt läuft, ganz gewaltig verkehrt läuft, aber keiner macht was. Es gibt genug Forschung, es gibt genug Hinweise darauf, dass der Jugend was fehlt. Der Jugend wird im Augenblick ziemlich viel zugemutet, finde ich. Und da muss was passieren. Die müssen ja lernen zu kommunizieren. Die müssen lernen, dem anderen ins Gesicht zu schauen. Die Gefühle mal abzulesen am Gesicht, das lernen die aber nicht. Die sind irgendwie so ja, in so einer ganz kalten, einsamen Welt unterwegs. Und da bin ich einfach gnadenlos wütend drüber.
Ich rede mit Oskar. Ich sage ihm, was Gamen bedeutet. Was es mit dem Gehirn macht.
Ja, das hast du mir schon mal erzählt.
Dass Menschen eigens dazu eingestellt werden, dass man süchtig danach wird. Dass im Gehirn ganz viel Dopamin ausgeschüttet wird.
Ich weiß, Mama, ich spiele eh nur 15 Minuten am Tag.
Dass diese Menschen, die alles erfinden, ihren Kindern keine Smartphones in die Hand geben, weil sie von den Gefahren wissen. Dass sie in Waldorfschulen schicken, wo Handys nicht erlaubt sind.
Wirklich? Echt jetzt?
Ich habe selbst 3 Jahre solche Spiele gespielt, wo ich andere Menschen abgeschossen habe. Und ich habe am Ende 3 Jahre meiner Kindheit verloren, wo ich zurückschauen musste und festgestellt habe, hey, dort sind 3 Jahre, wo ich hätte tolle Erfahrungen sammeln können, wo ich tolle Erlebnisse machen können. Aber ich habe halt anderen Leuten den Kopf weggeschossen und wollte darin sogar Profi werden und wollte damit Geld verdienen. Also ich sehe es für mich als vertane Lebenszeit an. Es ist nicht schlimm, das ist nicht verkehrt. Das ist halt so. Es ist für mich ein Entwicklungsprozess gewesen. Aber fragt euch wirklich, was euch wirklich gut tut, was euch hilft, was euch unterstützt.
Wenn wir aber wirklich Eltern Tipps geben wollen, dann sind die relativ handfest.
Silke Müller schreibt dazu in ihrem Buch. Erstens. Legen Sie sich sofort bei den bekanntesten Plattformen ein Profil an und recherchieren Sie zu den Inhalten.
Das geht für mich damit los, dass ich Eltern immer wieder sage, das Handy des Kindes, das Smartphone, ist kein Tagebuch.
Zweitens. Ihr Kind sollte niemals ein Online-Spiel spielen, das Sie nicht selbst eine Woche gespielt haben.
Weil ich immer wieder höre, das ist ja die Persönlichkeitssphäre meines Kindes. Da kann ich nicht rangehen. Nein, man kann nicht heimlich an das Handy des Kindes gehen. Aber ich frage mich, wie es sein kann, dass ein Kind unbeschränkten Zugang zum Netz hat und Eltern keine Kontrolle darüber. Ich versuche doch, wie gesagt, auch überall sonst zu beschützen, zu begleiten, zu kontrollieren. Das heißt, natürlich brauche ich die Passwörter von meinem Kind. Und natürlich mache ich einen Vertrag mit meinem Kind, wo genau drin steht, wann wir beispielsweise gemeinsam die Fotogalerie aufräumen. So, Freitagnachmittag, eine Stunde lang.
Drittens. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Gefahren in der digitalen Welt.
Es könnte drinstehen und musste drinstehen, dass man gemeinsam in die Gruppenchats schaut, bei WhatsApp, bei Snapchat, wie auch immer. Man braucht doch nicht glauben, dass 30 Kinder in einer Gruppe kommunizieren und das geht gut. Ich lasse sie in der Klasse auch nicht alleine als Lehrkraft und glaub, ihr kriegt den Tag schon hin ohne Lehrkraft. Das funktioniert nicht. Sie lassen ihr Kind ja auch nicht über Nacht zu Hause, wenn es 3 Jahre alt ist oder 4 Jahre alt ist und sagen, wird schon gehen. Aber genau diese Bestrebungen sind das, die wir machen, wenn wir die Kinder alleine lassen.
Viertens. Bilden Sie sich zum Thema Fake News und Deepfake fort.
Dann sind wir beim nächsten Punkt, dass ich aber auch nicht inflationär damit drohen sollte, immer das Handy zu entziehen.
Fünftens. Prüfen Sie die Sicherheitseinstellungen in den Profilen Ihrer Kinder.
Du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt, Handyverbot. Du hast zu lange Fernsehen geschaut, Handyverbot. Du bist nicht pünktlich gekommen, Handyverbot.
Sechstens. Erklären Sie immer wieder, dass nichts von dem, was gepostet wird, privat bleibt.
Man unterschätzt, glaube ich, als Eltern, wie leider wichtig das Handy als Kommunikationsmittel in Sozialisation und Kinder- und Jugendkultur geworden ist. Ich spreche nicht davon, dass man nicht mal einen Tag lang sagen kann, Offline-Zeit, das Ding ist jetzt mal weg. Aber dieses grundsätzliche Drohen mit dem Handyentzug führt für Kinder dazu, dass sie mit den Eltern nicht mehr sprechen und nicht mehr ehrlich sind, weil sie Angst haben, dann ist ja sowieso das Handy weg. Egal, was ich mache, das Handy ist weg.
Siebtens. Gehen Sie mit Ihrem Kind von Zeit zu Zeit die Liste der vermeintlichen Freunde und Follower durch.
Da kann man besser mal sagen, 1,5 Jahre Küchendienst oder den Balkon von Grün sparen zu befreien. Also das sind vielleicht auch mal Sanktionen, die man nutzen könnte.
Achtens. Vielleicht führen Sie in Ihrer Familie einen medienfreien Tag ein.
Ein Handy hat nichts zur Schlafenszeit im Kinderzimmer zu suchen. Also gar nichts. Nicht mit Screensperre, nicht mit beendeter Bildschirmzeit oder wie auch immer.
Neuntens. Bitte posten Sie um Gottes Willen niemals ein Bild Ihres nackten Kindes.
Und das sind so ein paar Punkte, ich schreibe in meinem Buch von noch deutlich mehr, die man so als Handwerkszeug mitnehmen kann.
Zehntens. Versichern Sie Ihrem Kind immer wieder, dass Sie ein offenes Ohr für seine Anliegen haben.
Es heißt ja nicht, dass ich nichts machen kann, weil diese Welt entglitten ist. Ich persönlich in meiner kleinen Welt kann mein Kind beschützen. Und ich kann es begleiten, wenn ich zum Experten werde. Und das ist nie in der Weltgeschichte anders gewesen.
Sorgt dafür, dass ihr so eine richtig coole und geile Kindheit habt, wo ihr tolle Erfahrungen sammelt, wo ihr euch gerne dran erinnert. Und vor allem, ihr seid eine Generation, wir haben große Probleme und große Herausforderungen. Ich meine, ich bin nur 9 Jahre älter als ihr. So. Also ich habe die Herausforderungen genauso wie ihr. Und auch ihr beiden habt die Herausforderungen. Aber wir haben so viele Herausforderungen, sei es Klima, sei es Energiekrise, sei es Kriege. Wir haben so viele Herausforderungen, wo es so viele Möglichkeiten gibt, wo wir helfen können. Und wir können uns irgendwie gar nicht leisten, uns in diese virtuelle Welt zurückzuziehen, weil nur wenn wir wirklich hier sind, in dieser echten Welt, können wir wirklich was verändern und können dafür sorgen, dass unsere Welt weiterhin lebenswert bleibt. Sorgt dafür, dass ihr so eine richtig tolle und geile Kindheit habt und damit lasst es euch gut gehen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
Das Fass der Pandora. Kinder und soziale Medien von Elisabeth Weilenmann mit Silke Müller, Joachim Bauer, Melanie Vater, Lena Sophie Stolz, Florian Buschmann, Jens Brandenburg und vielen Kindern und Jugendlichen. Es sprachen Pippa Galli und Markus Meyer. Technische Realisation Kai Schlieklemann und Chris Richter. Regie Elisabeth Weilenmann. Redaktion Joachim Dix. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2024.